Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Vor gut einem Jahrzehnt haben die Vereinten Nationen die Dekade biologische Vielfalt ausgerufen. Und die Bundesregierung hatte schon vorher, 2007 war das, beschlossen, dass 2% der Fläche Deutschlands Wildnis werden sollen. Tja, doch Pustekuchen, davon sind wir weit entfernt. Gerade mal 0,6% der Fläche gelten offiziell hierzulande als Wildnis. Woher ich das weiß? Aus dem frischen Buch des Biologen und sehr erfolgreichen Naturfilmers Jan Haft, Wildnis heißt es. Und darin erklärt er, wie unser Traum von der unberührten Natur wahr werden kann. Und das interessiert uns natürlich vor allem auch, was Wildnis für den Klimaschutz heißt. Mit Jan Haft habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich grüße Sie.
Hallo, Frau von Billeberg, ich grüße Sie.
In Ihrem neuen Buch Wildnis, da erfahren wir auch, dass Sie seit einiger Zeit auf Ihrem Bauernhof in Isenthal bei München zwei Wasserbüffel halten. Und die nehmen im Sommer auch gerne mal ein Bad im Tümpel. Vor allem aber haben Sie offenbar ein größeres Areal hinter Ihrem Haus kräftig umgestaltet. Herrscht da jetzt also Wildnis?
Naja, es ist auf jeden Fall ein Biotop entstanden, ein Habitat, in dem es vor Leben nur so wimmelt. Es war also feuchtes Grünland, unser Bauernhof liegt so ein bisschen an einem Sumpf und da sind 3 Hektar da hinten, die waren verbuscht und da waren viel Brennnesseln und Schilf und Weiden und man findet ja überall tolle Tiere und Pflanzen, aber es war insgesamt nicht viel los. Und nachdem die Büffel eingezogen sind, haben die zum Beispiel einen alten, so eine Senke, da war mal ein Tümpel, in dem Laubfrösche lebten, die waren da aber nicht mehr, weil es so schattig war, gleich wieder freigelegt. Die haben die Büsche zurückgefressen und die Ufervegetation haben sich immer drin gewälzt und gesuhlt, dabei den Boden verdichtet, jetzt hält sich das Regenwasser länger und dieser hochbedrohte, mittlerweile seltene Laubfrosch kann erfolgreich ableichen, neben vielen Libellen und anderen Wasserinsekten, Wasserkäfern und so weiter. Und weil die ihren Dung abgeben und wir die Büffel nicht entwurmen, also sie kriegen keine prophylaktischen Medikamente, ist der Dung quasi gesund und in dem Dung sind unglaublich viele Dungkäfer und aber auch Fliegen drin und deswegen kommen unglaublich viele Singvögel, um sich hier zu ernähren. Und nicht nur zu dem Dung, die Büffel, wenn die baden, klettern auf die sofort Seefrösche obendrauf. Wir dachten erst, die sonnen sich da vielleicht, aber nein, die springen munter rum. Und die Zeitlupenaufnahme hat dann enthüllt sozusagen, dass die Frösche auf den Büffeln Jagd nach Bremsen und Fliegen machen und die Büffel lassen es zu, da sitzen manchmal 5 oder 10 Frösche auf so einem Büffel, auf dem Auge, auf dem Kopf, auf dem Horn, auf dem Rücken und springen rum und fressen Bremsen. Das gefällt den Büffeln natürlich. Und nicht nur die Bachstelzen kommen, landen auf den Hörnern der Büffel, springen zum Auge, zack, ist wieder eine Bremse weg. Alle werden satt, alle freuen sich, alle haben ein Biotop und das ist im Prinzip, auch wenn es hier so winzig kleine Puppenstubenbeweidung ist von 3 Hektar, ist genau das, was uns in Deutschland im Punkt Wildnis auf großer Fläche fehlt.
Sie haben jetzt genau gemerkt, dass Jan Haft Naturfilmer ist, denn er hat die Szene so genau beschrieben, die man auch in seinem Film Wildnis sehen kann. Es war eine der schönsten Szenen, diese springenden Frösche auf den Büffeln. Sie versuchen ja mit Ihrem Buch zu zeigen, dass es in Deutschland sehr wohl Wildnis gibt, dass die aber anders aussieht, als die meisten von uns erstmal denken. Es müssen also nicht tiefe Wälder oder mächtige Alpengipfel sein, sondern es sind vor allem offene Landschaften, in denen sich alles mischt. Dort sei die Artenvielfalt am größten, sagen Sie. Das klingt für viele vermutlich erstmal überraschend.
Na klar, aber man denkt sich natürlich Wildnis. Jeder weiß doch, was Wildnis ist. Da, wo nie ein Mensch war, nie was verändert hat, da ist doch Wildnis. Aber es gibt an diesem Konzept einen großen Gedankenfehler. Denn wir müssen uns vorstellen, immer seit Anbeginn der Zeit, da waren immer große Tiere, mindestens 1 Dutzend, die die Landschaft offen gehalten haben. Das hat man also sehr genau mittlerweile rekonstruiert. Und als der moderne Mensch einwanderte hierzulande, also nach der letzten Kaltzeit vor etwa 10.000 Jahren, setzte schlagartig wie überall auf der Welt, auch in Südamerika, Nordamerika, Australien, wo man hinguckt, bis auf Afrika, wo der Mensch entstanden ist, überall setzte dann sofort der Niedergang der großen Tiere ein. Es dauerte meist nur wenige 100 Jahre, nachdem der Mensch eingewandert ist und die großen Tiere waren weg. Jetzt hat aber der Mensch gerade hier, kommend aus Südosteuropa, einige dieser großen Tiere gezähmt, vor allem Rind und Pferd dazu nennen und hat diese Tiere dann in der Landschaft weiter weiden lassen. Es hat sich also eigentlich für die Natur gar nicht so viel geändert. In der Kaiserzeit, da war Deutschland ein bisschen größer flächenmäßig als heute, das muss man sagen, aber lebten bei uns weit über 30 Millionen Rinder und Pferde und die standen nicht im Stall, die waren alle draußen. Und da gab es noch kein Artensterben, kein Insektensterben, kein Biodiversitätsrückgang. Und erst vor 150, 200, 150 Jahren sowas, als wir begonnen haben, die Landschaft zu industrialisieren, die Tiere in Ställe zu sperren und das alles effizient zu gestalten, Futter reinfahren, Kot rausfahren, Fleisch ernten, sozusagen Milch ernten. Als das begann, hat draußen der Rückgang eingesetzt für sehr viele Arten. Und man kann tatsächlich ursächlich auf diese Veränderung der Landschaften, der die großen Tiere als Prozessgeber fehlen, den kann man also als Hauptursache festmachen dafür, dass wir so einen starken Rückgang an Menge von Tieren, aber auch an Arten von Tieren zu verzeichnen haben.
Wir lesen ja nun täglich, dass wir zu viele Tiere haben, aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann liegt es nicht daran, dass wir zu viele Tiere haben, sondern dass wir zu viele Tiere in den Stall sperren. Das heißt also, Kühe auf die Weide, Schweine in den Eichenwald und alles wird wieder gut?
So merkwürdig es klingt, so simpel ist es eigentlich auch, denn schädlich fürs Klima beispielsweise ist ja nicht das Rind, es ist die Massentierhaltung. Die Massentierhaltung hat eindeutig eine stark negative Klimabilanz, während eine Weide, auf der große Tiere stehen und dort fressen, eine, Achtung, positive Klimabilanz haben. Eine Weidelandschaft mit Rindern und Pferden vielleicht drauf, in nicht zu großer, aber auch nicht zu geringer Anzahl, speichert wesentlich mehr Kohlenstoff als der Wald. Und die frohe Botschaft ist, Rinder raus, Pferde raus, nicht mehr entwürmen, also nicht mehr mit Chemie behandeln, braucht man dann auch nicht mehr, man braucht es auch nicht zu füttern, wenn es nicht zu viele sind. Dann hat man wenig Arbeit, es ist kostengünstig, sie erledigen fast alle Aufgaben im Naturschutz, wir erzeugen tolle Lebensmittel, machen Klimaschutz, mehr Tierwohl geht auch nicht und die Landschaft könnte nicht schöner ausschauen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, das ist so einfach, dass man denkt, wieso machen wir das nicht längst?
Das fragen sich tatsächlich viele. Es ist ja nicht so, dass ich das Ganze erfunden hätte. Das sind ja Wissenschaftler, die daran arbeiten. Leider mehrheitlich im Ausland. Dänemark ist da ganz weit vorne, zum Beispiel auch Holland, andere Länder, England. Da gibt es große Projektgebiete. Aber es liegt sozusagen auf dem Tablett, auf dem Tableau. Es ist eine Zukunftsvision, die ganz nahe dran liegt, weil sie ganz viele Probleme löst. Und wer jetzt sagt, ja, haben wir denn überhaupt die Fläche dafür? Dem kann man nur sagen, wir bauen momentan in Deutschland auf über 2,5 Millionen Hektar Fläche Energiepflanzen an, die großteils zu Biogas, für die Biogasanlagen gedacht sind. Und man kann mit einem Hektar PV-Anlagen so viel Strom erzeugen wie mit 40 Hektar Biogas. Gut, die Sonne scheint nicht immer. Nehmen wir mal die Hälfte, weil wir sagen, die Hälfte der Zeit ist bewölkt. Dann haben wir immer noch ein Verhältnis von 20 zu 1. Wenn wir also die Subventionen umbauen und sozusagen ganz stark auf Photovoltaik gehen, dann werden sofort 5% der Landesfläche Deutschlands frei für solche Beweidungsgebiete. Die könnte man zum Beispiel auch in Flussauen legen oder auf Muschelkalk oder Sandböden in Brandenburg. Also so Ungunstlagen könnte man verwenden dafür. Und es gibt wiederum Wissenschaftler, die sagen, wenn wir 5% der Landesfläche extensiv beweiden würden, könnten wir den Rückgang unserer Biodiversität und damit auch das sogenannte Insektensterben einfach stoppen.
Eine Menge Konjunktive eben in Ihrer Antwort. Glauben Sie, dass es passieren könnte, dass wir tatsächlich in naher Zukunft so mit dem Fahrrad durchs Land radeln oder wandern und dann steht da neben dem Strommast auf der Wiese ein Wasserbüffel oder ein Ochse, der zufrieden vor sich hin mampft?
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, denn das Ganze wäre ja günstig, es wäre noch dazu produktiv, also es wirft was ab, man kann sich da erholen, kann da spazieren gehen. Diese Weidegebiete mit diesen Haustieren haben ja den riesengroßen Vorteil gegenüber jetzt Wiesenten oder Pschowalskipferden, dass die Tiere harmlos sind, weitgehend harmlos sind. Vorsicht ist immer geboten, aber man kennt es ja aus den Alpen. Wenn wir in den Alpen wandern gehen, dann machen wir vielleicht ein Drehkreuz auf, gehen mit dem Kinderwagen durch und mit dem Hund an der Leine und rechts und links grasen Kühe. Und das ist tatsächlich ein Modell, was wirklich auf großer Fläche wieder einziehen könnte. Es war ja immer so. Wir haben das nur vergessen. Jedes Dorf, jede Stadt hatte ihren Hutanger, hatte ihre Weide, ihre Gesellschaft, Allmendeweide vor der Haustüre sozusagen, wo jede Familie ihre eine Kuh, ihre zwei Kühe draufgestellt hat. Das gibt es heute noch in einem Land Europas, in Rumänien. Wir haben dort viel gedreht. Rumänien ist wahrscheinlich das artenreichste Land, wir haben weit mittleren Europa. Da gibt es also viele Probleme im Naturschutz, die wir haben noch nicht, zumindest in manchen Bereichen, Transsilvanien vor allem. Da wird also diese Weidehaltung der Tiere draußen noch großflächig praktiziert und man staunt. Viele Arten, die bei uns ausgestorben sind oder super selten sind, sind dort extrem häufig. Also Schwarzstirnwürger oder Wiedehopf und ja, die ganzen Reptilien, seltene Käfer, Schmetterlinge, die bei uns ausgestorben sind, flattert dort in großer Zahl herum. Da wimmelt es von Leben. Und das haben wir hier vergessen. Bei uns ist die Landschaft aufgeräumt, grün. Grünland ist bretteleben, daneben kommt der Weg, dann kommt zack der Wald und dann eingestreut liegen ganz kleine Naturschutzgebiete. Und das ist zu wenig, das müssen wir ändern. Ja. Wir müssen die Landwirtschaft ändern und das wäre sicher möglich, unter Einsparung von Naturschutzkosten, die wir heute haben, die Landschaft so zukunftsfähig und lebens- und auch liebenswert zu machen.
Jan Haft sagt das, der Biologe und bekannte Naturfilmer. Sein Buch Wildnis, unser Traum von unberührter Natur, gerade bei Penguin erschienen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.